NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Dezember 1901. Die Eröffnung des Pergamonmuseums in Berlin.
Entschuldigung, wo geht's hier zum Pergamonmuseum? Warte.
Keine Ahnung. Nee, wir kommen nicht von hier.
Oh nein.
No.
Dafür, dass es eines der meistbesuchten Museen Deutschlands ist, versteckt es sich gerade ziemlich gut.
Wissen Sie, wo das Pergamonmuseum ist?
Es ist hier in die Nähe. Ich denke da hinter das alte Museum, hinter das neue Museum. Da, wo die am Arbeiten sind.
Auf dem Kupfergraben, einem Spreearm in Berlins historischer Mitte, schaukelt ein Ponton, übervoll beladen mit Gerüststangen und Planen. Am Ufer daneben ein träger Riese von einem Gebäude, schmutzig grau und fast gänzlich eingerüstet.
Das ist ja die Baustelle hier, sind auch noch nicht so ganz sicher.
Hier steht doch irgendetwas.
Ist alles closed.
Nordflügel ist...
Sagt geschlossen.
Der Haupteingang ist ja hier, über diese Brücke da.
Aber der ist zu.
Na, dann kommt er irgendwann wieder dahin.
Dann endlich ein nicht besonders großes Hinweisschild, befestigt an einem hölzernen Fußgängerschutztunnel. Richtung Bodestraße soll man ausweichen.
Da irgendwo.
Hier, es geht hier rein.
I'm not sure if you can get in, you have to check it out.
Doch, man kommt rein, trotz Generalsanierung. Über den Hintereingang, vorbei an der alten Nationalgalerie.
So, meine Damen und Herren. Dann begrüße ich Sie recht herzlich hier bei uns im Pergamonmuseum. Mein Name ist Guido Petras. Ich freue mich, dass Sie hierher gefunden haben.
Berlin ist eine Baustelle. Und die an der Museumsinsel ist, gemeinsam mit dem Flughafen BER, die derzeit langwierigste und komplizierteste. Und, wie könnte es anders sein, eine unvorstellbar teure noch dazu. Schon immer gewesen.
Gleich vorweg, die Berliner Museumsinsel hat ihren Ursprung darin, dass das gesamte Areal nördlich des Stadtschlosses, also Lustgarten und Insel, ursprünglich einfach nur der Garten des Königs war.
Bis die Hohenzollern auf eine durchaus fortschrittliche Idee kamen, das Volk an ihren Kunstsammlungen teilhaben zu lassen. Aus dem Königsgarten wird ein Arkadien der Bildung.
Das Ganze ist ab 1820 dann sukzessive mit Museen zugebaut worden. 1830 das alte Museum von Karl Friedrich Schinkel eröffnet, 1845 dann das neue Museum von Stühler, 1876 Nationalgalerie, 1904 Bode-Museum und 1930, voilà, das Pergamonmuseum.
Moment, 1930 das Pergamonmuseum? Nicht früher?
Das erste Pergamonmuseum von 1901 sah nach außen hin denkbar unprätentiös aus.
Na also, erstes Pergamonmuseum, Eröffnung 1901. Heute vor 115 Jahren.
Das war für seine Zeit ein wirklich revolutionärer Museumsbau.
Dieses Gebäude war eine echte Fehlkonstruktion.
Also was jetzt?
Man hat es dann schon nach nur 7 Jahren Standzeit wieder abgetragen.
Tatsache, Abriss 1908.
Die Fundamente sackten weg. Es gab gewaltige Risse, die Statik des Gebäudes war nicht mehr gegeben.
Andreas Scholl, Direktor der Berliner Antikensammlung.
Man hat daraus eben alles Wichtige für die Planung des zweiten, sehr viel monumentaleren Pergamonmuseums gezogen.
Bauzeit in diesem Fall 21 Jahre. Und man ahnt es, die Gründe für den frühen Tod des Ersten und die schwere Geburt des Zweiten sind auch in der typischen Berliner Mischung aus Größenwahn, politischer Intrige und Pfusch am Bau zu suchen. Aber der Reihe nach.
Traurig stand ich da und sah die herrlichen, fast mannshohen korinthischen Kapitäle, die reichen Basen und anderen Bauglieder, alles umwuchert von Gestrüpp und wilden Feigen.
1864 ist der deutsche Ingenieur Karl Humann unterwegs im Osmanischen Reich. Straßen soll er bauen und stößt in Pergamon, einer antiken Stadt nahe der heutigen türkischen Westküste, auf die Hinterlassenschaften einer Dynastie, die im 3. Jahrhundert vor Christus über halb Kleinasien herrschte.
Das also war übrig geblieben vom stolzen, uneinnehmbaren Sitz der Attaliden.
Während der Feierabendarchäologe Humann die Antike mit der Seele sucht und dabei ab und an auch mit der Schaufel nachhilft, sucht man in seiner Heimat nach kulturellem Kapital.
Das Neue Reich sah sich auf allen politischen Feldern, natürlich auch auf dem Felde der Bildungs- und Kulturpolitik, in Konkurrenz zu den anderen europäischen Großmächten. Und man wollte für die Berliner Museen auf Augenhöhe mit Louvre und Britischem Museum agieren können.
Da trifft es sich gut, dass 1878 Karl Humanns inzwischen offiziell gewordene Grabungen in Pergamon tatsächlich etwas zutage fördern.
Die Erdarbeiter sind auf kompaktes Fundamentmauerwerk gestoßen, wo sie abgebrochene Schuppenschweife und andere Fragmente fanden.
Puzzleteil für Puzzleteil legen sie einen Fries frei, der einst ein Altargebäude schmückte.
Der zeigt die Gigantomachie, die Schlacht der olympischen Götter gegen die Giganten. Der archetypische Kampf des Lichtes gegen das Dunkel, wenn man so will.
Aus dem Stein geschlagen mit einer solchen Dramatik und Plastizität, dass man als Betrachter bis heute denkt, die Schlacht sei gerade erst entbrannt. Jetzt, hier, vor den eigenen Augen. Ein Jahrhundertfund, vergleichbar mit den Elgin Marbles der Athena Akropolis, die im British Museum in London lagern.
Der Altar ist sicher zu Recht das berühmteste Bauwerk, das wir von Pergamon kennen.
Und damit eines ganz besonderen Museumsbaus würdig. Denkst du? Nikolaus Bernau, Architekturhistoriker in Berlin.
Die Entscheidung, das erste Pergamon-Museum so einfach zu gestalten, das ist die Folge einer ganz üblen Intrige.
In der Rolle des Strippenziehers Wilhelm Bode. Das Fond kommt erst 1914 dazu, damals Leiter der Berliner Gemäldegalerie.
Bode ist einer der großartigsten Kunstsammler des 19. und 20. Jahrhunderts gewesen. Zweifellos. Die Berliner Museen wären ohne ihn provinziell geblieben, ganz klar. Aber ihn interessierte eben auch im Wesentlichen das Schicksal seiner Abteilung.
Und das ist eben nicht die Antikenabteilung. Auch wenn die in Gestalt von Hobby-Altertumswissenschaftler Wilhelm II. Einen mächtigen Fürsprecher hat. Bode hält sich stattdessen lieber an Wilhelms Mutter Viktoria, Frau von Friedrich III., Wilhelms Vorgänger auf dem Kaiserthron.
Über seine hervorragenden Kontakte mit der Kaiserin Witwe setzt er durch, dass nicht das Antikenmuseum zuerst gebaut wird, sondern das Renaissancemuseum.
Denn das soll den Namen ihres verstorbenen Gatten tragen.
Damit war das Museum praktisch unangreifbar geworden. Also jeder, der jetzt gesagt hätte, nee, wir machen jetzt zuerst das Antikenmuseum, hätte ja gleichzeitig gesagt, das Gedenken an Friedrich III. Ist zweitrangig. Das wäre nicht gegangen. Also es war eine brillante Idee, die die Direktoren der Antikensammlung Herrn Bode bis in die 1930er Jahre übel genommen haben.
Am Ende wird das Kaiser-Friedrich-Museum, das heute konsequenterweise Bode-Museum heißt, 5 Millionen Reichsmark kosten. Das erste Pergamon-Museum nur 850.000. Peanuts im Vergleich. Und trotzdem kann es in einer ganz bestimmten Hinsicht punkten.
Weil man den Altar dort anders präsentiert hat, als man ihn heute im zweiten Pergamon-Museum sieht. Man hatte dort den ganzen Altar aufgebaut. Also das Gebäude in seinen kompletten äußeren Dimensionen.
Und um diesen quadratischen Bau herum wurde der Fries gelegt.
Also eine Art Haus im Haus. Das komplette Altargebäude hineingestellt in das Museum.
Das heißt, man konnte den Altar so sehen, wie er in der Antike war.
In der heutigen Präsentation dagegen ist der Fries gewissermaßen ausgeklappt, wie in einem Bilderbuch. Seine Steinplatten hängen an den Museumswänden, als wären sie vor allem eins. Große Kunst, die man distanziert ergriffen zu betrachten hat. Das erste Pergamonmuseum aber will Einfühlung.
Kaiser Wilhelm II. Und die Zeit haben sich sehr für die Kulturgeschichte interessiert. Die wollten ein, heute würde man sagen, Reenactment. Man wollte wissen, wie funktioniert das? Wie wurde das gelebt? Wie hat man sich dort bewegt?
Am liebsten noch nachgespielt mit historisch kostümierten Komparsen und Musik aus Verdis Aida. So geschehen bei der großen Berliner Freilichtausstellung von 1886. Ein vorweggenommenes Disneyland könnte man mäkeln. Heute kommen Ausstellungsmacher auf diesen Erlebnisansatz aber wieder zurück. Wilhelm II. Jedenfalls seufzt bei der Museumseinweihung heute vor 115 Jahren zufrieden.
Was in diesen Räumen dem staunenden Beobachter dargeboten, das ist eine solche Fülle von Schönheit, wie man sie sich gar nicht herrlicher vereint vorstellen kann.
Allerdings, innen hui, unten pfui, für ein anständiges Fundament fehlt das Geld. Und das wird schnell zum Problem.
Ein großer Teil der Museumsinsel wird durchzogen von einem sogenannten Kolk, das ist eine Art eiszeitlicher Schlammsee, der es erforderlich macht, an einigen Stellen die Gründung 50, 60 Meter tief vorzunehmen.
Das heutige Pergamonmuseum etwa reicht vom Wasserspiegel aus genauso weit in die Höhe wie in die Tiefe. Ein Luxus, den man dem ersten Pergamonmuseum nicht gegönnt hatte. Also rücken erneut die Bauarbeiter an. Stabiler, schöner, prächtiger soll es werden. Und diesmal gibt Bode, inzwischen Generaldirektor, tatsächlich seinen Segen. Freilich nicht ganz uneigennützig.
Bode hatte das Problem, dass er im Kaiser-Friedrich-Museum nicht all das unterbringen konnte, was er dort tatsächlich zeigen wollte. Dazu gehörte auch die deutsche Kunst. Und so hat er darauf hingewirkt, dass der komplette Nordflügel des Pergamon-Museums deutsche Kunst und Skulptur präsentierte. Das war in der Tat eine ganz seltsame Konstruktion.
Überdauert hat sie nicht.
So, meine Damen und Herren, gehen wir mal weiter. Babylon, links und rechts, Sie sehen diese Prozessionsstraße.
Die anderen Objekte, für die der zweite Bau vorgesehen war, befinden sich dagegen bis heute dort. Das gewaltige Ishtar-Tor etwa mit der Prozessionsstraße.
Das hier, meine Damen und Herren, ist pure Repräsentation. Das ist quasi unter den Linden, das ist Champs-Élysées, das ist die wichtigste Straße, die Sie haben.
Einen Saal weiter, das Markttor von Milet. Im Obergeschoss dann die Maschata-Fassade.
Wir sind in Jordanien, etwa 150 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Amman.
Kurzum, Monumentalarchitekturen, ausgestellt in Originalgröße.
Es gibt kein vergleichbares Museum auf der ganzen Welt, das mit ähnlicher Konsequenz antike Architektur verschiedener großer Mittelmeerzivilisationen zum Thema macht.
Wir gehen durch die Objekte. Ich benutze quasi diese Objekte und man bekommt einen Eindruck. Man fühlt sich an diesem Ort. Man kann hier auf der Museumsinsel quasi die gesamte Welt am Wochenende entdecken.
Nur monumentale Ausstellungsstücke brauchen ein monumentales Haus. 1909, bei Baubeginn, hat man da keine Bedenken. Bei der Eröffnung 1930 schon.
Dieses zweite Pergamon-Museum ist in der Tat ja einfach von der historischen Entwicklung durch den Ersten Weltkrieg und seine schrecklichen Folgen überrollt worden und galt aus meiner Sicht auch durchaus nachvollziehbar, dann in der Weimarer Zeit als ein megalomanes Projekt aus Kaisers Zeiten.
Eine Hunnenburg.
So schimpft ein Kritiker. Andere wollen an der Architektur schon den heraufdämmernden Faschismus ablesen. Geöffnet bleibt es nur 9 Jahre bis Kriegsbeginn. Der weltberühmte Altar wird schließlich von der Sowjetarmee als Beutekunst verschleppt. Erst 1959 kehrt er zurück ins Museum. Und heute?
Beide Pergamonsäle sind zurzeit geschlossen zur Generalsanierung des Hauses. Zum Wiedereröffnungsdatum äußere ich mich mal vorsichtshalber nicht.
Hausherr Andreas Scholl aber hat den Schlüssel.
So, jetzt kommen wir hier in den Altarsaal, den man als solchen kaum mehr erkennen kann.
Tatsächlich, der Altarsaal mitten im Museum ist gerade zurückversetzt in den Rohbauzustand. Ziegelwände, Betonstaub überall, während in den Sälen nebenan der Betrieb weitergeht.
Jetzt wollen Sie mir erzählen, dass hier der Pergamonaltar ist.
Ja, man würde es nicht ahnen, wenn man nicht die Größe des Raumes noch erfahren könnte. Man sieht diese riesigen 18 Meter hohen Gerüstpfeiler, die jetzt die Decke stützen. Man sieht, dass sowohl die Front des Altares wie auch der gesamte große Fries an drei Seiten hinter diesen Schutzgerüsten vollständig verschwunden ist.
Staubdicht eingepackt in Metallschutzhüllen ist der Fries. Sonden messen selbst kleinste Erschütterungen. Nur, warum hat man den Fries nicht abgebaut und zeigt ihn anderswo?
Diesen Stress wollten wir dem Denkmal ersparen.
Und die Museumsbesucher nehmen es erstaunlich gelassen. Außer Architekturhistoriker Nikolaus Bernau.
Die Vorstellung, das Hauptobjekt der Berliner Museen einfach mal für x Jahre schlichtweg wegzusperren, ohne jedes Alternativangebot, das ist schon ein ziemlicher Hammer. Also das könnte man sich in keinem anderen Museum der Welt überhaupt, glaube ich, leisten.
Hier dagegen traut man sich sogar, auf dem schlammigen Museumsinselgrund ein weiteres Haus zu errichten. Ein Empfangsgebäude, von dem aus man trockenen Fußes in die einzelnen Museen hinübergelangen wird. Kostenpunkt 140 Millionen Euro, schon jetzt doppelt so viel wie geplant. Eröffnung 2018, hoffentlich.
An dieser Stelle hätte man niemals bauen dürfen. Niemals.
Und wann wird das Pergamonmuseum fertig? Andreas Scholl hält sich bedeckt.
Das ist wie der Bau einer gotischen Kathedrale. Das hat zwar in einem Kölner Dom noch ein bisschen länger gedauert, aber man muss ja sportlich sehen.
Wir sind schließlich in Berlin.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an die Eröffnung des Pergamonmuseums in Berlin am 18. Dezember 1901. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.